Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht.
Guten Abend, Philipp.
Guten Abend, Sören. Es freut mich sehr, dich heute Abend hier wieder zu treffen. Lebendig.
Ja.
Nachdem du letzte Woche eigentlich... So Nachrichten habe ich selten von dir gelesen. Ich habe wirklich gedacht, oh Mann, dem Jungen geht's wirklich schlecht. Wie geht es dir? Du hattest die Influenza, darf man das sagen?
Genau, ja, mehrere offensichtlich, weil meine Temperatur hat für mehrere Influenza gereicht. Ja, mich hat's richtig erwischt. Mich hat's tatsächlich mal voll aus der Bahn geschossen. Ich habe mich ja nicht getraut, letzte Woche abzusagen. Wir hätten ja letzte Woche eigentlich schon eine Aufnahme gehabt.
Das stimmt.
Und als du geschrieben hast, Gast ist krank, dachte ich, alles richtig gemacht. Gut, dass ich nicht eine Viertelstunde vorher, dann wäre ich der Depp gewesen.
Ja, aber es geht ja auch gerade rum ohne Ende.
Ja, absolut.
Wahnsinn, also ich hatte sie ja auch schon, die Influencer.
Richtig.
Wir können jetzt eine eigene Folge aufnehmen, wie es uns beiden ergangen
ist. Als Influencer geht.
Genau. Aber wir sind uns einig, Corona war ein Scheißdreck gegen die Influenza.
Absolut.
Also zumindest bei uns. Also ich hatte auch, also die Influenza hat mich auch weggeballert, das muss ich schon sagen. Da war Corona nicht ganz so schlimm.
Aber gerne noch ein, zweimal Corona, aber das bitte nicht mehr. Ja, aber ich glaube, das ist auch von Typ zu Typ unterschiedlich. Also mein Nachbar, ich denke, von dem habe ich's, der auch Ü40 Fieber hatte und sich, ich glaube, 36 Stunden wirklich die Seele aus dem Leib gekotzt hat, wenn man das so sagen darf.
Wirklich?
Ja, laut Notarzt eine normale Reaktion auf das hohe Fieber. Mhm. Ich dachte, gut, da muss ich wohl nochmal 0,2 Grad drunter gelegen haben, dass mein Körper so nicht reagiert hat, weil das hatte ich nicht.
Ja, krass. Und jetzt muss ich kurz, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, bevor wir voll loslegen, muss ich eine Sache noch nach, weil ich es lustig fand. Und dann habe ich schnell Aufnahme gedrückt, weil ich wollte den Zuhörerinnen und Zuhörern, was du gerade erzählt hast, wie du sagtest, ja, und Schwiegervater war da, der hat jetzt ein paar Bretter gestrichen. So, also, jetzt würde ich ja gerne wissen, kommt der einfach und streicht ein paar Bretter, weil er Bock hat? Oder hatte er einen Auftrag?
Wir bekommen gerade einen neuen Giebel. Der wird mit Schiefer verkleidet.
Oh.
Wir hatten da noch so alte, mit Asbest versetzte Platten dran und wollten die weg. Und dann hatten wir hier eine Undichtigkeit und haben gesagt, okay, jetzt hauen wir es durch. Das Problem ist aber...
Ich dachte, die Undichtigkeit wäre im Keller, aber gut. Das scheint ja von oben und unten zu kommen bei euch.
Ja, da auch. Ja, hier ist von oben läuft es nach unten durch. Nein, das ist tatsächlich, die Undichtigkeit war hier eine ganz kleine Silikonnaht nur am Fenster. Aber es musste halt was gemacht werden. Da haben wir gesagt, okay, jetzt hauen wir das durch. Und dann gibt es halt einen Schiefergiebel auf beiden Seiten. Blöd ist aber, dass der Dachdecker sagt, die Windfeder, die müssen sie selber streichen. So, und dann haben wir gesagt, wieso müssen wir die selber streichen? Sagen, naja, weil die Farbwünsche der Kunden einfach so individuell sind. Wir hätten hunderte von offenen Farben. Ja gut, lass die offene Farbe hier stehen. Ich zahle die Farbe, aber streiche es selber. Nein, das macht er also grundsätzlich nicht. Das muss man selber machen, die Windfedern streichen. Und die sind geliefert und die brauchen sie morgen. So, und dann habe ich aber gesagt, mit meiner Influencer stelle ich mich jetzt nicht draußen hin und streiche Bretter. Und mein Schwiegervater war so nett und sagt...
Also, Windfedern, Stichwort. Machen wir mal Best Practice. Weil wahrscheinlich geht es gerade vielen wie mir. What the fuck sind Windfedern? So, und das wird euch Sören am Ende dieser Folge verraten. So, schöner Cliffhanger.
Super, und morgen kriege ich einen Anruf von meinem Kumpel, der Dachdeckermeister ist. Und aber bist du völlig bescheuert?
Ja, ich fällt schon mal Wikipedia auf, damit ihr gleich auch auf jeden Fall das Richtige sagst. So. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge Passierte Kost. Wir freuen uns sehr. Da hustet er schon wieder. Elisabeth Scharfenberg in unserem charmanten Podcast-Studio hier begrüßen zu dürfen.
Sie hat nicht nur einen beeindruckenden Werdegang in der Politik hinter sich, sondern setzt sich auch weiterhin leidenschaftlich für das Thema Pflege ein. Lasst uns loslegen und in ihre, Elisabeths Welt eintauchen. Heute finden wir heraus, was sie antreibt und bewegt. Liebe Elisabeth, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Könntest du uns mehr über dich erzählen, wie du zur Politik gekommen bist und was dich dazu motiviert hat, dich speziell für Pflege- und Altenpolitik einzusetzen?
Ja, wie lange hast du denn Zeit, ehrlich gesagt?
Bin ja ausgeschlafen.
Ja, sehr, sehr schön. Also, wie bin ich zur Politik gekommen? Ich bin da ehrlich gesagt so reingerutscht. Ja, also, das hat sich, ist mir so passiert. Ich bin von Haus aus Sozialarbeiterin, habe ganz, ganz lange als Sozialarbeiterin auch gearbeitet, in den unterschiedlichsten Sparten der Sozialarbeit und habe in Berlin studiert und auch in Berlin gelebt. Und irgendwann, ich habe 4 Töchter, die 3 Großen sind in Berlin geboren und irgendwann hatten wir keine Lust mehr, da in Berlin zu bleiben. Das war die Zeit, als die Mauer fiel. So lang ist das schon her. Und dann sind wir nach Oberfranken aufs Land gezogen. Naja, und wenn du da so ganz neu ankommst, dann guckst du natürlich nach Leuten, die irgendwie zu dir passen, die so unterwegs sind wie du. Ja, und da bin ich irgendwie da bei den Grünen angekommen. Also die sind mir da über den Weg gelaufen. Jetzt muss man natürlich noch vorneweg sagen, ich bin eine gebürtige Hessin, komme aus dem Rhein-Main-Gebiet. In die Zeit, als ich so 15, 16 war, das war so die Startbahn-West-Zeit. Da seid ihr ehrlich gesagt noch viel zu jung für. Oh. Aber als ich so...
Also bei Sören bin ich so, mir da nicht sicher.
Philipp Wier.
Also das war so die Zeit, 15, 16 in der Schule und dann soll eine Riesenstartbahn gebaut werden und dann wurde demonstriert und dann gab es ein Hüttendorf im Wald und das war alles super spannend. Und ja, da... Das war so die Zeit, wo ich so den ersten Kontakt zur Politik gekriegt habe. Und das blieb so. Ich habe da nie irgendwie was praktisch mitgemacht. Aber dann kam ich in Oberfranken an und dann habe ich wieder Kontakt zu den Grünen gekriegt. Und dann hieß es, Mensch, geh doch mal mit zu einer Versammlung. Und dann gehst du auf dem Land auf so eine grüne Kreisversammlung und gehst raus und bist gleich zweite Vorsitzende. Weil es hat natürlich nicht genug Leute hier und ja, jeder ist froh, wenn da ein neues Gesicht auftaucht und bereit ist, da mit einzusteigen. Naja, und dann war ich zweite Vorsitzende und habe da wirklich so die Ochsentour gemacht, also wirklich so klein-klein, Veranstaltungen und so weiter. Ja, und irgendwann fängst du halt an, für irgendwas mitzukandidieren. Und so hat das seinen Lauf genommen. Und ich habe dann für den Bayerischen Bezirkstag kandidiert. In Bayern ist es ja so aufgestellt, dass quasi das Land in 7 Bezirke aufgeteilt ist. Und dann gibt es einen Bezirkstag. Das ist quasi so die 3. kommunale Ebene. Da läuft auch der überörtliche Sozialhilfeträger drüber und so weiter. Dann wurde ich im Bezirkstag gewählt, fand das ganz spannend. Und irgendwann habe ich für den Bundestag kandidiert. Vollkommen blauäugig, ehrlich gesagt. Und auf dem Platz, der ein totaler Wackelplatz war. Es hat keiner mit gerechnet, dass ich da irgendwie mit reinrutsche. Naja, und dann bin ich mit reingerutscht, auf dem 7. Listenplatz der Bayerischen Grünen. Und dann hieß es von heute auf morgen, also Sonntag war die Wahl, dann hieß es, Dienstag ist die erste Fraktionssitzung, alle antanzen. Ich bin innerlich aus allen Wolken gefallen, weil ich gedacht habe, boah, was soll ich denn jetzt machen in Berlin? Was wartet da auf mich? Ich weiß doch gar nichts. Und was tue ich denn überhaupt? Wie wahnsinnig war ich denn eigentlich? Naja, dann bin ich dann dahin gefahren und dann geht natürlich das Gefalsche sofort los. Wer macht was? Wer übernimmt welchen Sprecherinnen, Sprecherposten und so weiter? Und da ich aus der Sozialarbeit kam und mit Betreuungen, die ich da gemacht habe, ich hatte lange gesetzliche Betreuungen geführt und natürlich da auch so mit Pflege, Pflegeheimen und dann mit dem Bezirkstagsmandat, mit dem überörtlichen Sozialhilfeträger, Hilfe zur Pflege, da war ich, glaube ich, die Person in der Fraktion, die am dichtesten am Thema Pflege dran war. Und ich war auch die Person in der Fraktion, die am wenigsten Schwierigkeiten mit dem Thema hatte, weil es ist ehrlich gesagt damals wie heute kein sexy Thema, wo alle drauf springen. Ich hatte keine Konkurrenz. Es wollte niemand anderes pflegepolitische Sprecherin werden. Ich habe die Hand gehoben und war's. Und dann habe ich das eben 12 Jahre lang gemacht. Und ja, also das war im Grunde genommen so im Kurzdurchlauf der Weg in Bundestag und der Weg ran an die Pflegepolitik. Also wirklich aus der Sozialarbeitspraxis reingesprungen in die berufspolitische Theorie, ehrlich gesagt, der Pflegepolitik. Denn von der Praxis bist du ja da ehrlich gesagt weit entfernt.
Ja. Elisabeth, du hast einen eigenen Podcast, den können wir an der Stelle ja auch schon mal erwähnen. Für alle, die ihn nicht kennen, ich nenne ihn jetzt mal kurz und später kommt auf jeden Fall nochmal die Gelegenheit, wo du vielleicht etwas mehr darüber sagen kannst. Fokus Pflege. Und erst vor kurzem war der Dr. Wilhelm. Du hast Dr. Wilhelm gefragt, was sein Klebstoff war, am Thema zu bleiben. So habe ich es zumindest verstanden. Oder immer die Verbundenheit. Er war ja 20 Monate im Zivildienst tätig in der Altenpflege und hat es nie ganz loslassen können, das Thema, bis heute. Und du auch nicht.
Nee, ich auch nicht. Also ich glaube, das war so mein unbedarftes Rutschen in den Bundestag, dann konfrontiert sein mit diesem ultrawichtigen Thema und die absolute Sprachlosigkeit und Ungläubigkeit bis heute, dass das Thema nicht ernst genommen wird. Ja, und wo es doch eines der gesellschaftspolitisch relevantesten Themen ist, die wir in Deutschland haben. Ich kann da einfach nicht von lassen, weil ich denke, jeder Mensch hat mit diesem Thema zu tun und jeder Mensch kann mit dem Thema konfrontiert sein. Pflege ist ein Thema von der Wiege bis zur Bahre, ist keine Frage des Alters. Es ist ein Riesenmarkt. Es gibt so viele Menschen, die da arbeiten, die ihr Herzblut reinlegen. Und ich finde, weder das Thema noch die Menschen, die in der Pflege arbeiten, haben das verdient, im Grunde genommen eigentlich so ausgeblendet zu werden aus der politischen Debatte, immer am Katzentisch zu sitzen. Es schwingt immer so mit, das läuft schon irgendwie, die machen das schon irgendwie und verdammt, das ist halt auch so. Es läuft schon irgendwie und die machen das auch irgendwie, aber sie gehen halt irgendwie ja am Zahnfleisch. Und wenn ich jetzt sehe, was so an Babyboomern, ja, wir haben jetzt 2024, dieses Jahr wird der Peak der Babyboomer 60.
Ja.
Und das heißt, der Jahrgang, wo es die meisten Babys gab, die waren jetzt dieses Jahr 60. Und das konnte man 1964, ja, konnte man schon ausrechnen, was 2024, 2035, 2045 los sein wird.
Ja.
Und es macht mich nach wie vor sprachlos, dass es einfach ignoriert wird. Und das hält mich an diesem Thema. Ich habe mich da festgebissen und ich finde, es ist einfach ultra gesellschaftsrelevant, ja.
Gut, man hat ja zumindest die Renteneintrittsschwelle ein bisschen nach hinten geschoben, aber es hat vielleicht nicht gereicht.
Die Pflegebedürftigkeit nimmt da keine Rücksicht drauf, ehrlich
gesagt. Im Gegenteil.
Ja, im Gegenteil, genau. Es ist halt einfach zu weit weg, ne? Ja, da bis dahin. Warten wir mal ab, was bis dahin ist.
Naja, und jeder will es halt auch ausblenden. Jeder findet es schon irgendwo wichtig, aber sobald man drüber nachdenkt, landet man ja auch bei sich. Ja, da landest du bei dir unweigerlich, da landest du bei dir, was wird in 10, 15 Jahren sein? Ich bin letztes Jahr 60 geworden. Ja, das ist schon ein Brett. Ja, dann denkst du, okay, was wird in 15 Jahren sein? Kannst du dann noch zu Hause wohnen oder bist du dann vielleicht schon in einem Pflegeheim? Bist du dann vielleicht schon alleine? Was ist mit deinem Partner? Ist der dann vielleicht alleine? Was passiert, wenn ein Schlaganfall oder irgendwas kommt?
Ja.
Das geht dann plötzlich so dicht an einem persönlich ran,
ja,
so dicht ans eigene Selbst, an die eigenen Ängste, dass da jeder eigentlich ganz gern wegguckt.
Ja, also das glaube ich auch. Wenn dann diese Gedanken kommen, was ist eigentlich, wenn ich? Naja, finden wir heute keine Lösung für, da können wir morgen nochmal drüber nachdenken oder sowas. Ne?
Genau. Immer die anderen, nur ich.
Ja,
nicht.
Genau.
Ja, das ist die Fokussierung aufs Hier und Jetzt. Das kann man einerseits Menschen überhaupt nicht übel nehmen. Ich glaube, das ist völlig natürliches Verhalten. Ja,
klar.
Aber es hat natürlich einfach, wenn man es so gesellschaftlich betrachtet, birgt es einfach Risiken. Also ich meine, das ist genauso mit Rente und Altersvorsorge, da kommt für viele auch irgendwann die Überraschung. Du hast auch Jahrzehnte Zeit, selbst was zu tun. Manche mehr, manche weniger, aber grundsätzlich hat jeder, denke ich, schon eine Chance. Auch vielleicht hier und da was dazu verdienen, was an den Rentenpunkten vorbeigeht. Das kannst du ein paar Jahrzehnte machen und im Moment leben. Aber auch das holt dich irgendwann eben ein. Das ist jetzt ein Beispiel, wo ich auch denke, das kannst du irgendwie keinem verübeln, weil in den Momenten, wo sie leben, es absolut notwendig ist, für sie selbst so zu denken. Aber langfristig sind das keine Strategien. Es ist eine politische Frage. Ich meine, warum nicht? Ich finde, man wählt ja auch Politiker, weil ich bestimmte Verantwortungsbereiche meines Lebens abgeben will. So, also denke ich mir so, das ist auch etwas, was gesellschaftlich irgendwie auch geregelt sein muss. Da muss unterstützt, da muss den Leuten unter die Arme gegriffen werden. Und das ist, Pflege ist so ein Ding, das können wir nicht regeln und dafür wählen wir Parteien. Und diese, es liegt nicht in meinem Kompetenzbereich sozusagen. Und deswegen gehe ich wählen, deswegen versuche ich klug zu wählen, damit mir diese Arbeit abgenommen wird, damit für mich eine Welt gebaut wird, in der ich gut leben kann. Aber trotzdem, die Strategien fehlen.
die Strategien fehlen. Und ich denke, es gibt einfach politische Themen oder gesellschaftspolitische Themen, die dürfen nicht eigentlich von Parteipolitik geregelt werden. Also ich habe das wirklich einige Male während meiner Zeit im Bundestag erlebt. Es gibt Themen, die werden aus den Fraktionen rausgenommen. Das sind halt wirklich ethische Themen. Das sind Themen, wo es um Leben und Sterben geht. Das sind Themen wie Sterbehilfe, Organspende, teilweise auch hochethische Forschungsthemen und so weiter. Die werden rausgenommen aus den Fraktionen und es finden sich Gruppen im Bundestag zusammen. Das heißt, es gibt keine Fraktionsanträge oder ja Fraktionsvorschläge, sondern Gruppenanträge. Und da finden sich wüste Zusammenstellungen aus Männern oder von Menschen aus allen Fraktionen plötzlich in einer Gruppe, von denen du nie geglaubt hättest, dass du mit denen mal an einem Strang ziehst. Aber in dieser ethischen Frage haben die gleiche Meinung wie du. Und es gehen da nicht Fraktionen mit ihren Anträgen quasi in die Bundestagsdebatte, sondern die Gruppen. Und das finde ich ganz spannend. Und eigentlich müsste man wirklich überlegen, ob das Thema Pflege nicht auch ein Thema wäre, was raus müsste aus der Parteipolitik, rein in solche Gruppendebatten. Klar habe ich als grüne Bundestagsabgeordnete in Anführungszeichen grüne Pflegepolitik gemacht. Aber am Ende war doch mein Ansinnen, da nicht einen grünen Anstrich dran zu bringen, sondern eine Menschenwürde reinzubringen und eine verlässliche Versorgung und gute Arbeitssituation. Ja, also das sind doch die Antriebe und nicht jetzt grüne Parteipolitik zu machen oder SPD-Politik oder Unionspolitik. Da geht's doch um was ganz anderes. Und vielleicht müssten wir mal zu dem Punkt kommen, dass wirklich man auch sagt, das Thema Pflege, die pflegerische Versorgung, ist so hoch gesellschaftlich relevant, wie beispielsweise das Thema Organspende. Also weg von den Parteidebatten hin zu ja gesellschaftlich relevanten Debatten, ja, und über Parteigrenzen hinweg. Und vielleicht wird man dann auch was reißen, weil am Ende zerfleischen sich die einzelnen Fraktionen. Ich meine, wir sehen es doch jetzt im Moment, wie die Debatte um die Finanzierung der Pflege. Wir haben eine Ampelkoalition. Ich bin heilfroh, dass wir die haben, weil in vielen Punkten, denke ich, läuft es gut, auch wenn nach außen viel Drama ist. Aber ich könnte mir schlimmere Konstellationen
vorstellen.
Ja, und von daher bin ich da eigentlich ganz zufrieden. Aber gucken wir uns nur mal das Thema Finanzierung der Pflege an. Ja, da ist die SPD, will das Gegenteil von der FDP und die Grünen mischen auch irgendwo mit. Aber nichts passt zusammen. Ja. Ja? Warum debattieren wir im Grunde genommen Schlachten, die gar nicht irgendwie gewonnen werden können? Sondern warum heben wir es nicht auf eine andere Ebene? Ja, raus aus der Parteipolitik, ja, dass nicht ein Finanzminister sagen kann, nein, da kommt kein Steuergeld rein und der Kanzler sagt, ja, doch, wir brauchen aber Steuergeld und die Grünen wollen die Bürgerversicherungen und jeder weiß eigentlich, der andere zieht überhaupt nicht mit, ja, das ist vertane Zeit und die haben wir eigentlich nicht bei dem Thema.
Das stimmt.
Es gibt ein Interview, auf YouTube, da bist du zu sehen mit Jens Spahn und einem Reporter, ich glaube, was war's? Phoenix, der Sender. Und es war 2014 und jetzt versuche ich mich mal kurz zu erinnern. Ich war beeindruckt und das wollte ich eigentlich in einem anderen Kontext heute Abend mal fragen. Also Jens Spahn hat damals Reform und da wurde ordentlich Geld reingebuttert, man hat ordentlich die Ventile aufgemacht. Und du hast es kritisiert und das ist völlig falsche Reihenfolge. Wir hätten uns das System als solches angucken müssen und dann überlegen, welche Mittel brauchen wir, statt einfach mittelfrei zu machen, aber an der Struktur eigentlich gar nichts zu verändern. Also ich glaube, das war so im Kern das, was ich von dir verstanden habe. Und jetzt Spahn ist total ruhig geblieben, hat da nichts gesagt und das erlebt man oft so im Fernsehen. Wie ist das denn hinter den Kulissen? Also Pflegebedürftigkeitsbegriff, ich meine, das war ja dann quasi, hast du das noch mitbekommen? Das war 2017 mit PSG2 wurde der neue.
Ja, wundervolle Namen für die Gesetze. Einer blumiger als der andere.
Aber Pflegebedürftigkeitsbegriff wurde ja tatsächlich reformiert oder quasi ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff wurde ja dann 2017, also 3 Jahre später, eingeführt. Frage 1. Hast du da noch irgendwie dran mitgewirkt? Hattest du da noch deine Finger dann im Spiel? Und Frage 2, nur mal hinter die Kulissen. Ist so, wenn die Kamera dann ausgeht und du kritisierst da Jens Spahn vor der Kamera und sagst, das ist doch alles, das ist doch falsch. was, so alles Kacke. Aber es, so, geht man dann von diesem Tisch in zwei Richtungen oder debattiert man das dann nochmal kurz im Stehen aus?
Also, erste Frage. Ich war ja 3 Legislaturen im Bundestag. Ich war 3 Legislaturen Opposition. Das heißt, es war ganz viel Antrag schreiben, Mülltonne. Also es war ein bisschen frustrierend teilweise. Aber du hast natürlich Kontakt mit den anderen Fraktionen und auch mit den Fachleuten aus den anderen Fraktionen. Und da war es dann schon öfter, dass also teilweise da die Fraktion beispielsweise, jetzt nicht unbedingt bei den Grünen, wir waren uns immer einig, haha, aber dass quasi die Fraktion eine andere politische Meinung verfolgt hat als jetzt der Fachpolitiker. Der wollte da eigentlich in eine andere Richtung, aber die Fraktionsspitze hat gesagt, es geht nicht. Ja, wir müssen da irgendwie in die andere Richtung. Da hat man dann schon mal am Abend vor der Debatte zusammengesessen und der Kollege hat dann gesagt, hör mal Elisabeth, also ich finde das jetzt nicht so gut, wie meine Fraktion da unterwegs ist. Ich finde hier und da und dort sind die Schmerzpunkte, knall da mal richtig rein. Ja? Und das habe ich dann auch gemacht. Und der Kollege hat dann, während ich reingeknallt habe, betreten geguckt und hat aber innerlich gejubelt, weil ich im Grunde genommen ja ihn eigentlich nochmal unterstützt habe und so. Also sowas läuft da und das ist auch gut so. Man tauscht sich aus. Und auch aus der Opposition raus kannst du schon auch mitgestalten, auch wenn es jetzt nach außen hin nicht so offensichtlich ist. Also es wird schon auch viel miteinander gesprochen. Und wie ich ja vorhin schon auch so gesagt habe, es müsste im Grunde genommen raus aus der Fraktion. Die pflegepolitischen Fachleute sind sich fraktionsübergreifend ganz oft einig. Es sind dann die Fraktionsspitzen, die querschießen, ja, die irgendwie eine andere politische Richtung da verfolgen wollen. Ja, das zur ersten Frage. Zur zweiten, ja, also ich meine, mit Jens Spahn, da kann man sich trefflich streiten. Das macht auch Spaß, weil man sehr pointiert rangehen kann. Und der teilt aus, der kann aber auch einstecken. Von daher ist das immer sehr, sehr angenehm. Und was ich bei vielen Kolleginnen und Kollegen erlebt habe und auch bei Jens Spahn, es war immer hart in der Sache, aber nie persönlich. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Und ich finde, so muss Politik auch stattfinden. Und es kann gut sein, dass Jens Spahn und ich nach dieser Phoenix-Aufnahme, als die Kamera dann aus war oder der Moderator abmoderiert hat, dass wir dann gesagt haben, geh mal einen Kaffee trinken. So. Und das haben wir dann auch gemacht. Also man ist auch miteinander essen gegangen oder hat sich ausgetauscht oder hat auch hinter den Kulissen spricht man schon miteinander. Was plant ihr denn jetzt? Wie läuft's denn bei euch? Findet ihr das klug oder irgendwie so? Ja, also da wird schon wirklich auch miteinander geredet. Was ihr, denke ich, jetzt in Bundestagsdebatten seht, was die Bürgerinnen und Bürger in Bundestagsdebatten seht. Ich höre das ganz oft. Ich kann, also dass Menschen sagen, boah, ich kann das Gekeife im Bundestag, im Plenarsaal nicht ertragen, wie die sich fertig machen gegenseitig. Das ist ein Showdown im Plenarsaal, ja. Bevor diese Debatte stattfindet und dieser Schlagabtausch, gab es unendlich viele Sitzungen, gab es unendlich viel Austausch, gab es unendlich viele Runden im Gesundheitsausschuss, wo sachlich und fachlich miteinander debattiert wird. Und die Debatte im Plenum ist dann wirklich im Grunde genommen alles nochmal voll zugespitzt und vollkommen eindeutig, also ohne dass da Interpretationsspielraum bleibt. Ja, da geht's darum, die eigenen Argumente darzulegen, so dass es wirklich vollkommen klar ist. Und das kommt manchmal etwas überspitzt oder auch so ein bisschen streitlustig daher. Aber das ist halt im Grunde genommen die Bühne. Mhm. Ja, das ist die öffentliche Bühne. Und die anderen Debatten, die laufen halt hinter verschlossenen Türen. Die sind viel sachlicher, die sind viel fachlicher. Da geht die Post nicht so ab.
Das ist sehr spannend. Vielen Dank für den Einblick.
Ja, wirklich vielen Dank.
Ich meine, es war für Jens Spahn wahrscheinlich sehr wichtig, auch damals 2014 und so. Ich meine, ich glaube, da war er noch Staatssekretär. Das war der Grundstein wahrscheinlich dafür. Ich kenne ihn nicht, aber wahrscheinlich hatte der da schon, der wusste, warum er da die Finger im Spiel hatte. Der wollte wahrscheinlich schon ziemlich genau in Aussicht Bundesgesundheits. Minister zu werden. Er hat sich natürlich echt die beschissenste Legislaturperiode ausgesucht.
Gibt's für einen Gesundheitsminister oder Ministerin eine gute Legislaturperiode?
Ich meine, ob du dich jetzt mit Covid-19 oder mit Marihuana beschäftigst, finde ich schon
okay. Ein krasser Unterschied. Okay, jetzt muss man natürlich auch mal sagen, das war krass. Das war wirklich krass, diese Corona-Zeit. Also das wünscht man nicht seinem ärgsten Feind, dass man das managen muss. Aber ich muss natürlich jetzt mal, habe ja vorhin die Ampel schon erwähnt, man kann sich natürlich auch seine Spielplätze aussuchen. Ich frage mich, ob die Cannabis-Debatte oder soll Homöopathie in der Regelversorgung bleiben oder nicht, finde ich jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, wenn ich mir die Pflegesituation angucke. Man kann sich schon wegducken.
Definitiv, auch. Ja. Man kann Prioritäten setzen oder auch nicht. Also, dass wir bei den Arbeitspaketen, die eigentlich vor uns liegen, uns um Gras kümmern.
Verstehen, glaube ich, viele Menschen in dieser Republik nicht.
Aber ich setze jetzt mal meine Hypothese, ist ja jetzt daraus, Karl Lauterbach will der nächste Bundeskanzler werden. Denn das ist wie Jens Spahn, der damals hier die Reformen, ich will Bundesgesundheitsminister werden. Der Lauterbach, da drückt er durch, der will an die Spitze. Muss ja mal für ein bisschen Gesprächsstoff sorgen. Ja?
Es braucht Ziele und Visionen im Leben.
Cannabis und Comedy.
Genau, Träume, ganz viele Träume.
Manchmal bleiben die Ziele Visionen.
Nein, Spaß beiseite. Das ist definitiv, was du da sagst, ist absolut richtig. Ich glaube, diese Frage stellen sich viele Menschen gerade. Und das ist auch ein Problem, dass sie sich viele Menschen stellen, weil es so greifbar ist. Ich glaube, dass Politik nicht immer greifbar für den Otto-Normalverbraucher da draußen ist. Aber das ist greifbar. Und zwar
das ist sehr greifbar.
Mehr als je zuvor, dass man wirklich denkt, ey, ihr habt einen Fokus verloren.
Es ist greifbar in jeder Familie, das Thema. In jeder Familie.
Ja, oder eben nicht mehr greifbar, also wenn ein Geldbeutel auf. Naja, aber jetzt Bildsprache ist im Podcast ganz wichtig. Spielen die Legislaturperioden da einfach auch eine Rolle? Pickt man sich nicht auch was raus, wo man denkt, das kriege ich auch in den 4 Jahren durch? Und lasse ich sowas wie Pflege liegen, weil ich weiß, boah, da verbrenne ich mir im Zweifel echt die Finger dran?
Würde ich mit einem klaren Ja antworten.
Es ist ja traurig, also es ist ja ein Riesenproblem.
Ja. Also ich finde es schwierig, dass wir eine Legislaturphase von 4 Jahren haben, weil ich persönlich finde das viel zu kurz. Also aus meiner persönlichen Erfahrung raus ist es so, die Wahl ist rum, eine Fraktion sortiert sich, ein Bundestag sortiert sich. Bis mal alles ins Laufen kommt, ja, bis mal so ein normaler Rhythmus reinkommt, geht schon mal ein Jahr ins Land. Ja, dann wird ein Jahr gearbeitet, dann wird sich in Themen eingefunden. Dann ist vielleicht auch das dritte Jahr ist noch davon gezeichnet, dass noch ein bisschen was gearbeitet wird. Dann geht's aber schon in die innerparteilichen Zänkereien, weil dann stehen ja schon wieder im nächsten Jahr die Bundestagswahlen an. Wahnsinn. Da geht's um Listenplätze, da geht's um Direktmandate. Da ist dein größter Feind deine eigene Fraktion und da im Grunde genommen auch die Menschen, die aus deinem eigenen Landesverband kommen. Bei den Grünen zum Beispiel ist es ja so, dass die allermeisten über Liste reingewählt werden. Und das läuft über Landeslisten. Das heißt, ich musste in Bayern immer gucken, dass ich bei der Aufstellung der Landesliste natürlich auch auf dem aussichtsreichen Platz wiederkomme, wenn ich wieder in den Bundestag will. Und da sind meine direkten Konkurrentinnen und Konkurrenten, meine Kolleginnen und Kollegen aus der Bundestagsfraktion, die aus meinem Bundesland kommen, die auch wieder rein wollen. Und da begegnet man sich schon auch argwöhnisch. Also das ist nicht immer so, dass man da sich so wahnsinnig wohlgesonnen ist, wenn man genau weiß, na die oder der, die spitzt schon auf meinen Listenplatz. Da muss ich aber jetzt mal die Zähne ausfahren. Naja, und dann kommt das Wahljahr. Und das ist gezeichnet, das kannst du ja die Bundestagsdebatten dazu angucken, das ist gezeichnet von Wahlkampf. Ja. In jeder Bundestagsdebatte, egal um welches Thema es geht. Ja. Und von daher bleibt da eigentlich relativ wenig Raum zum Arbeiten. Deswegen finde ich es eigentlich zu kurz. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie es in anderen Landtagen ist, aber in Bayern der Landtag wird auf 5 Jahre gewählt. Das heißt, du hast schon auch noch mal einen Moment mehr Zeit, um Dinge zu entwickeln. Und ja, Politik ist ein Geschäft, da brauchst du Geduld und langen Atem. Das war für mich eine ganz schwierige Erfahrung, weil ich bin auch eine Ungeduldige. Ich will, dass dann was vorwärts geht. Ja. Und das geht aber wirklich in minimalst Schritten, ja. Und noch eine Runde und noch eine Runde. Und also bis du mal an einem Punkt bist, wo eine Entscheidung getroffen wird. Und dann quatschen noch 50.000 Leute mit. Also du schreibst irgendeinen Antrag zum Thema whatever, Pflege. Ja. Und dann, weiß der Geier, irgendein Spezialthema im Bereich Pflege. Und dann kommt aber vielleicht noch das Thema Wohnen dazu. Dann kommt vielleicht noch das Thema Kommunen dazu. Da habe ich dann plötzlich noch die wohnungspolitische Sprecherin mit im Boot sitzen aus der eigenen Fraktion und dann aber noch die kommunalpolitische Sprecherin und alle wollen mitbeppern, ja, und machen das auch. Und das heißt, also könnt ihr euch vorstellen, im schlimmsten Fall hast du vielleicht 5 Fachgebiete, die an einem Papier mitarbeiten und da ist ja dann immer ein ganzer Stab an Menschen, der hinten dran steht. Also ich habe in meiner Zeit in meinem Büro im Bundestag, also glaube 5 Leute beschäftigt gehabt. Ja. Und endlos Sitzungen, endlos Debatten, da wird also wirklich um ein Komma gerungen. Ja. Und das ist so der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, mich von meinen eigenen Texten auch so zu verabschieden. Also in der Form, dass ich kann da total loslassen. Also wenn ich heute jetzt irgendeinen Text schreibe, für die Stiftung irgendwas schreibe, da habe ich noch ein paar Leute um mich rum, die gucken dann auch drüber. Und wenn die dann Veränderungen da dran machen, dann sage ich, okay, passt, der Text wird besser. Also du lernst das, dass du auch so von der Liebe zu deinem eigenen Wort dich verabschiedest. Ja, das also du lernst, dass im Grunde genommen viele Köchinnen und Köche auch einen Brei besser machen können. Ja, also das war für mich eine wichtige Erfahrung. Das ist teamfähiger, aber es ist auch eine harte Schule.
Ja, krass. Das war ein cooler Ausflug. Und es waren 2005 bis 2017, richtig? Warst du in Berlin? Ja. Du bist gependelt dann aus Oberfranken nach Berlin? Also genau. Dein Leben sah dann aus Montag bis Freitag warst du in Berlin.
Während der Sitzungswochen dann in Berlin, teilweise schon Sonntag nach Berlin gefahren, weil Montag früh um 7 schon eine Sitzung war. Und und während der sitzungsfreien Wochen, da hast du ja nicht frei als Abgeordneter, da bist du im Wahlkreis. Und ich wohne jetzt sehr ländlich und bist du ein bisschen anders gefordert, als wenn du jetzt München City bist. Also hier wirst du dann eingeladen zum Hasenzüchterverein oder zum Schützenverein oder der Bauernverband lädt ein und dann gehst du irgendwie zur Feuerwehr, zur Jahreshauptversammlung und dann wird da ein Grußwort von dir erwartet und das findet ja in der Regel dann auch nicht irgendwie nachmittags um 3, sondern abends um 8 statt. Also du bist da schon ganz schön eingebunden und in der ländlichen Region ist es halt auch mal so, bist bekannt wie ein bunter Hund. Mhm. Ja, jetzt sind ja die Grünen in Bayern schon eigentlich immer Opposition. Im Bund war es zu dem Zeitpunkt Opposition, aber wann immer ich irgendwo aufgetaucht bin, im Supermarkt oder sowas, dann das findet sich immer jemand, der sagt, Frau Scharfenberg, gut, dass ich Sie sehe. Ich habe Ihnen da mal was zu sagen. Genau. Und das fand ich immer ganz spannend, zumal du dann immer für die Sachen verantwortlich gemacht wirst, für die du gar nichts kannst. Also kannst. Das beste Beispiel ist dann das bayerische Bildungssystem, ja, das dann also den Leuten aufgestoßen ist und wo ich mich dann im Grunde genommen an der Supermarktkasse Samstag da irgendwie rumschlagen musste. Oder du bist irgendwie auf einer privaten Geburtstagsfeier und dann irgendwann kriegt dann jemand mit, der dich nicht so gut kennt. Oh. Sie sitzt ja im Bundestag. Und dann geht's los. Dann ist die Feier für dich gelaufen. Also insbesondere, wenn dein Gegenüber vielleicht schon 2, 3 Gläser Wein im Kopf hat und dann dir also die Weltpolitik nahebringen muss. Da hast dann keine Lust mehr drauf. Und aber das ist halt einfach so. Es gehört dazu. Ich habe das in der Zeit, als ich im Bundestag war, habe ich das so akzeptiert, weil das gehört halt zu dem Job dazu. Aber es hat mich dann irgendwann auch zu dieser aktiven Entscheidung gebracht, nach 3 Legislaturen zu sagen, es reicht, ich steige da jetzt aus, ich habe die Schnauze voll von Wochenendehe, ich habe die Schnauze voll vom Pendeln, ich möchte nicht mehr öffentlicher Mensch sein, ich möchte nicht mehr für alles verantwortlich gemacht werden, ich möchte beim Thema Pflege bleiben, aber ich möchte die Perspektive wechseln. Und das war eine gute und wichtige Entscheidung. Ich bereue sie keinen Tag. Spannend war die Reaktion der Menschen auf diese Entscheidung, die es nicht fassen konnten. Also bei mir in der Fraktion war man vollkommen überrascht, hat man gar nicht mitgerechnet. Also so dieses, wie kannst du jetzt aufhören? Du wirst doch nochmal gewählt und was machst du denn jetzt? Und wie kannst du die Sicherheit loslassen? Und ich weiß noch nicht, was ich mache. Ich gucke mal, mich findet was. Und ja, ist jetzt meine Entscheidung. Und auch so hier bei mir in der Region. Also man konnte im Grunde genommen nicht glauben, dass man so eine machtvolle Position und auch so eine etablierte Position loslässt. Weißt du? Also als MdB, da kommst du auf eine Veranstaltung, egal wo, und dann ist vorne in der ersten Reihe ist ein Platz für dich reserviert. Ehrengast. Ja, und dann wirst du immer begrüßt und Frau MdB hier, Frau MdB da. Und mir war von Anfang an klar, ich bin jetzt MdB, aber am Ende geht es überhaupt nicht um mich und meine Person. Da geht es nur um das Mandat. Und wenn ich das nicht bin, dann hockt jemand anderes auf diesem Platz und es heißt Frau MdB oder Herr MdB. Aber da geht es nie um eine Person, die da quasi hofiert wird. Und das habe ich die Erfahrung gemacht, das verwechseln viele. Und wenn die dann nicht mehr in dieser Position sind, dann fallen die in ein echt tiefes Loch, weil sie plötzlich nicht mehr wichtig sind, weil sie nicht mehr begrüßt werden, weil sie nicht mehr in der ersten Reihe sitzen, weil sie in Berlin nicht mehr den Fahrdienst rufen können. Ja, habe ich immer dazu gestanden. Also das ist eine tolle Sache, wenn du in Berlin von Termin zu Termin rennst und du kannst den Fahrdienst anrufen. Ja, und wirst mit der schwarzen Limousine von Termin zu Termin gefahren. Das erleichtert das Leben da enorm. Aber es geht auch ohne. Ja, kannst ja ein Taxi rufen oder in die U-Bahn steigen. Und diesen Switch, den packen viele nicht. Ja,
erzähl doch mal, wie war es denn bei dir? Kannst du dich an den Moment erinnern, wo du dich entschieden hast, den Hammer fallen zu lassen?
Ich wusste das schon viel, viel länger, bevor ich es nach außen getragen habe. Also ich kann mich noch dran erinnern, als ich mich für die dritte Legislatur beworben habe. Das ist bei den Grünen so, da gibt's eine Landesversammlung und da wird dann quasi eine Liste zusammengestellt. Du hast 5 Minuten Redezeit, die du für dich nutzen musst und bewirbst dich um einen bestimmten Listenplatz. Und nach dieser 5-minütigen Rede haben die Delegierten die Möglichkeit, dir Fragen zu stellen. Du bleibst in der Zeit oben auf der Bühne stehen und dann wirst du mit Fragen bombardiert, die kannst du beantworten und danach wird abgestimmt. Und dann wird quasi entschieden, auf welchem Listenplatz du bist. Das entscheidet sich wirklich auf dieser Versammlung. Und das war so anstrengend bei dieser Bewerbung für die dritte Legislatur. Das war so ein irres Gezerre und so ein Gerangel, also so eine Konkurrenz, dass ich so für mich im Grunde genommen, ich bin damals auf den 5. Listenplatz gewählt worden. Das war ein sicherer Platz damals, aber ich bin damals von der Bühne runter und habe gesagt so zu mir, das war das letzte Mal, dass ich das gemacht habe. Also ich wusste es im Grunde genommen eigentlich schon vor der letzten Bundestagswahl, dass ich nicht nochmal antrete. Das hat mir natürlich auch eine innere Gelassenheit gegeben, weil ich persönlich wusste, ich muss nicht über jedes Stöckchen hüpfen und ich kann relativ frei agieren, weil ich auch einfach da so eine innere Unabhängigkeit hatte. Und ich habe das dann aber relativ spät erst bekannt gegeben, als dann quasi die nächsten Diskussionen für Listenaufstellungen anstanden, für die kommende Bundestagswahl.
Und dann kam der Tag, Tag 1 nach MdB.
Das war schön.
Hat sich an den Tag noch ein bisschen in Urlaub gefahren?
Ja, ganz genau.
Wohin?
Wir sind wirklich in Urlaub gefahren. Ich muss mir überlegen, wo wir hingefahren sind. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr.
Die schöne Spreefahrt.
Du, ich fahre gern nach Berlin, weil ich habe ja 4 Töchter und 3 Leben in Berlin. Von daher ist es auch immer, ich habe in Berlin studiert. Also Berlin hat für mich noch andere Erinnerungen als nur Politik und Bundestag, sondern auch ganz viel privates Leben, viel private Familienerinnerungen und privates Familienleben, was da jetzt noch stattfindet. Von daher fahre ich auch wirklich gern nach Berlin. Aber ich glaube damals, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, wo wir hingefahren sind. Es ist ja am Ende auch so, der neue Bundestag wird gewählt und die neue Fraktion arbeitet ja nicht von Tag eins. Ja? Also die alte Fraktion bleibt ja noch bestehen, bis der neue Bundestag sich konstituiert. Das zieht sich dann schon noch einen Moment hin. Da hast du natürlich da nicht mehr so viel zu tun, aber du hast ein Büro abzuwickeln. Du musst ein Büro ausräumen. Hey, was sich da in 12 Jahren ansammelt, schönen Dank. Ja, ja, also das konnten wir natürlich alles vorbereiten. Wir konnten das wirklich organisieren.
Da gibt's andere.
Da gibt's ganz andere.
Die Zettel auf dem Tisch haben. Sie werden hier nicht mehr benötigt. Vielen Dank, auf Wiedersehen.
Ja, auch das MFG gibt es. MFG
Karl Lauterbach, ja.
Sowas gibt es
ganz genau. Das war der Andreas Westerfellaus war bei uns im Podcast.
Ja, ich weiß, dass das dem so gegangen ist und das finde ich auch relativ unwürdig. Also das finde ich ist keine gute Personalführung. Und nee, ich habe das meinen Leuten damals, bevor es auch in der Presse war, gesagt, dass ich nicht nochmal kandidiere und dass ja ich jedes Verständnis habe, wenn sie was anderes finden, dass sie dann auch sich umorientieren und so weiter. Aber wir konnten das also wirklich so mit Würde auch zu Ende bringen. Ja, wir konnten das Büro gut ausmisten, wir konnten Dinge abschließen und es kann dir ja auch passieren, dass du der festen Überzeugung bist, du hast einen sicheren Listenplatz und wirst gewählt. Mhm. Und dann passiert irgendwas und dann bist du draußen. Ja. Und dann stehen deine Leute von heute auf morgen auf der Straße und dann hast du innerhalb von 2 Wochen ein Büro auszuräumen. Ja, also das ist dann nicht lustig. Ja.
Nee, ich glaube, dass Andreas Westerfellhaus fand das auch gar nicht lustig.
Nee, der fand das gar nicht lustig, das stimmt. Und es war auch nicht lustig.
Nein,
es war
definitiv
auch, nicht. Es gehört sich auch nicht, finde ich. Nee. Ja.
Wir wollen absolut noch über die Stiftung sprechen. Elisabeth, könntest du uns mehr darüber erzählen, welche Ziele und Visionen die Corian-Stiftung verfolgt? Ja, wie genau Vorstandsarbeit in einer Stiftung aussieht?
Spannende Frage. Also die Corian-Stiftung für Pflege und würdevolles Altern gibt es jetzt seit 4 Jahren. Wir sind im Februar 2020 gestartet, richtig schick in Corona reingeschrappt. Ja, ich bin zu dieser Stiftung gekommen, so ein bisschen ja wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe ja, als ich aus dem Bundestag raus bin, gesagt, mich wird was finden. Ja, ich bin da ganz entspannt und es hat mich gefunden. Also ich wurde von Corian Deutschland angesprochen, ob ich Interesse hätte, eine Stiftung mit aufzubauen, diese Corian Stiftung und die danach auch zu leiten. Und das fand ich enorm spannend, weil es war einfach so ein unbestellter Acker. Ja, also es war ein Acker, der vorbereitet war, aber wo noch keine Fruchtfolge irgendwie festgelegt war oder auch noch keine Ausrichtung, was da angebaut werden soll. Und da hatte ich natürlich die Möglichkeit, viel mitzugestalten. Und mein, dass das Thema Pflege war ja natürlich klar. Aber ich habe dann sehr schnell gesagt, ich möchte den Fokus für diese Stiftung auf die Menschen legen, die in der Pflege arbeiten. Ja, also auf der einen Seite Pflege, Fachleute, aber auch die Assistenzkräfte, aber auch, das wurde mir mit der Zeit immer klarer, da geht's auch um die Verwaltung, da geht's um die Küche, da geht's um die Haustechnik. Alle haben ihren Anteil, damit Pflege gelingen kann und jeder braucht den anderen. Und das war so die Ausrichtung, die wir genommen haben. Und das Schöne ist, das ist eine unabhängige Treuhandstiftung. Wir heißen Corian Stiftung für Pflege und würdevolles Altern. Unser Stiftungsgeber ist Corian Deutschland, einer der größten deutschen privaten oder europäischen privaten Pflegeanbieter. Das ist sehr spannend, ja, weil in so einem Konzern ja die Uhren ganz anders ticken. Und aber das Schöne ist, wir sind keine Abteilung von Corian Deutschland. Das heißt, wir agieren unabhängig. Wir sind ein ganz kleines Team. Dadurch sehr, sehr wendig. Also ich bin quasi die Vorständin, die Leitung der Stiftung und dann habe ich meine Kollegin, die Viola Baumgärtner, die macht das gesamte operative Projektmanagement, Thema Finanzen, Vertragsabwicklung und so weiter. Wir zwei sind eigentlich der Kern der Stiftung. Dann haben wir noch eine Handvoll Freelancerinnen um uns rum. Das sind zwei Frauen aus Berlin. Das ist die Suyen Kim und die Dorothee Lemme. Die machen PR und Marketing. Die unterstützen uns bei Zeitungsartikeln und so weiter. Oder bei irgendwelchen Anfragen, die kommen. Dann gibt es die Diana Hoffmann, die macht Social Media für uns. Mhm. Und die Anne-Sophie Felten, die macht unsere Grafik. Und das war's. Also wir sind ein Frauenteam, ja, arbeiten da sehr auf Augenhöhe, also sehr hierarchiearm oder fern, ja, viel Kommunikation. Und das macht irrsinnig viel Spaß. Und das ist für mich nochmal so das komplette Kontrastprogramm zu dem, was ich im Bundestag gemacht habe. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, Antrag schreiben, Mülleimer, Antrag schreiben, Mülleimer. Bei der Stiftung ist es so, ich bin auch so ein kreativer Kopf. Also ich stehe jeden früh auf und habe eine neue Idee. Und da ist es im Grunde genommen, Idee haben, umsetzen. Und das ist fantastisch, ja. Das macht einfach irrsinnig viel Spaß, ja. Und wir machen da ganz tolle Projekte und Workshops, die wir den in der Pflege Tätigen kostenfrei zur Verfügung stellen. Sei es zum Thema Todtrauersterben, sei es gesunde Ernährung, sei es gewaltfrei stärken, sei es Aromapflege, Stressabbau für Pflegekräfte. Ja, das sind so unsere Renner. Die werden sehr gern gebucht. Und die kosten auch die Einrichtungen oder die Teams, die das quasi abrufen, nichts. Und kriegen das kostenfrei. Und uns ist auch wurscht, welcher Träger das abruft. Ja, also wir sind keine Abteilung von Corian, die im Grunde genommen Dinge tut, die von Corian nur abgerufen werden, sondern wir arbeiten auch mit der AWO, mit der Diakonie, mit der Caritas, mit anderen freien Trägern zusammen. Also uns interessiert überhaupt nicht, wer der Arbeitgeber ist. Für uns ist es vollkommen klar. Für manchen Arbeitgeber ist es nicht so klar, weil die natürlich auch, das verstehe ich auch, so ein bisschen eine Hemmung haben, was abzurufen, was von Corian kommt. Ja, weil da natürlich ein hohes Konkurrenzdenken kommt. Also wir werden als Corian-Stiftung mit Corian gleichgesetzt. Sind wir gar nicht. Aber wir sind auch mit offenem Visier unterwegs und sagen, unser Stiftungsgeber ist Corian. Also tragen wir natürlich auch den Namen Corian in unserem Stiftungsnamen. Ich meine, ich könnte natürlich auch irgendwie die Stiftung Marie-Theresa-Stiftung nennen, weißt du? Und dann so versuchen zu verschleiern, wer unser Stiftungsgeber ist. Aber was soll denn das? Ja, ich finde, wir haben eine Pflegelandschaft, wo wir jeden Anbieter brauchen. Also ich finde dieses Schwarz-Weiß-Denken, gemeinnützig Kirche, Wohlfahrt super, privat super schlecht. Das funktioniert einfach nicht mehr. Ja, das ist zu kurz gesprungen und zu einfach. Und deshalb gehe ich da auch mit offenem Visier durch die Welt und sage, ja, wir sind die Corian-Stiftung und wir tun Gutes. Und so unser Unterslogan heißt, wir tun der Pflege gut.
Ja. Elisabeth, Pflege 2030, das ist ein großes Projekt, was ihr im Moment fahrt, das sieht man auf eurer Webseite sehr deutlich. Was steckt dahinter?
Ja, da geht es darum, dass wir eine Pflegeeinrichtung zum Haus der Zukunft umbauen wollen. Ich meine, wir diskutieren im Moment alle über das Thema Personalbemessung. Professor Rothgang ist in aller Munde. Alle machen da irgendwie ein Projekt damit. Und wir haben gesagt, das ist wichtig mit der Personalbemessung. Aber wir finden, man kann das nicht so isoliert sehen. Ja, das Thema Personalmix, neue Strukturen, Arbeitsorganisation und so weiter. Das musst du in Verbindung sehen mit Digitalisierung, mit Technik, mit Robotik. Du musst gucken, was macht digitale Unterstützung mit einer Arbeitsorganisation? Was macht das nochmal mit einem Team? Ja, wo erleichtert das? Und deswegen haben wir das gesagt, wir müssen es zusammendenken. Und sind dann aufs Bayerische Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention zugegangen und haben das erstmal vorgestellt. Und die fanden das sehr interessant. Und dann haben wir in einem Prozess von einem Dreivierteljahr haben wir ein Konzept geschrieben, immer in Rücksprache mit dem Ministerium, und haben das dann so rund gemacht, dass die zum Schluss gesagt haben, okay, also sind eine Projektgruppe, wir als Stiftung, dann Korian Deutschland, die quasi die Einrichtung stellt, dann das Fraunhofer-Institut und Professor Rothgang mit der Uni Bremen. Und dass also das Ministerium gesagt hat, alles klar, dieses Projekt ist uns über 3 Jahre 3,1 Millionen Euro wert. Das fördern wir. Und da sind wir jetzt mit dem ersten Jahr rum und es ist super spannend. Also es macht ganz viel Spaß, da passiert ganz viel. Wir nehmen die Belegschaft irre mit. Das heißt, wir gehen nicht hin und sagen, so ihr Lieben, jetzt findet mal das und das statt, sondern wir gehen hin und sagen, so Leute, wir haben jetzt hier das Projekt, was braucht ihr? Was könnt ihr euch beispielsweise vorstellen an Technik? Was würde euch helfen? Wo bräuchtet ihr Unterstützung? Jetzt machen wir mal, wünscht ihr was? Ja, das Projekt hier ist jetzt mal ein Überraschungsei, das öffnen wir. Und dabei wurden beispielsweise 12 Technologien herausextrahiert, die zum größten Teil von der Belegschaft festgelegt wurden, was sie ausprobieren wollen. Und das wird jetzt im Lauf dieses Jahres Monat für Monat eingesetzt. Und die Belegschaft, die ist irre motiviert und hat richtig Lust. Also die sind sehr selbstbewusst, stellen sich hin und sagen, wir sind Teil eines tollen Projektes und wir möchten unsere Pflegezukunft damit auch mitgestalten. Und das finde ich ganz toll und das beflügelt mich auch so, dass da nicht so eine kollektive Depression stattfindet, sondern dass die sagen, ja, wir können hier richtig mit dran arbeiten und richtungsweisend Hinweise geben. Also unser Ziel in dem Projekt ist es, nach den 3 Jahren auch wie so ein modulares Handbuch zu erstellen, wo wir quasi Hinweise geben, modular, also was kann eine andere Einrichtung tun, wenn sie auch in diese Richtung gehen möchte. Und mir persönlich ist es da auch wichtig, dass man da nicht so eine Hochglanznummer draus macht, sondern dass man offen und transparent und ehrlich vorgeht. Und wichtiger als die Erfolge finde ich ehrlich gesagt noch die Stolpersteine. Ja, weil die sind's am Ende, die wir überwinden müssen, ja, und die wir aus dem Weg räumen müssen. Und die Sachen, über die wir in diesem Projekt stolpern, da stolpert jede andere Einrichtung auch drüber. Ja, und da finde ich es einfach so, was wir aus dem Weg räumen, das müssen andere sich nicht mehr mit befassen. Und das ist das Ziel am Ende des Tages, ja. Und wir verbraten da sehr viel öffentliche Gelder. Deswegen hat auch die Öffentlichkeit natürlich auch einen absoluten Anspruch, ja, auf Teilhabe an den Ergebnissen. Ja.
Was sind so vielleicht 1-2 Beispiele von Technologien, die ausgewählt wurden, die vertestet werden?
Das erste, was eingesetzt worden ist, ist ein Putzroboter. Ja, also das, da hat wirklich der Hausservice gesagt, sie brauchen da unbedingt Unterstützung, sie kriegen kein Personal mehr. Und dieser Putzroboter, der fährt jetzt dann nachts durch die Flure und macht sauber. Und alle sind begeistert, aber auch da haben wir natürlich schon die ersten Stolpersteine. Wir haben uns vorgestellt, das Ding, das juckelt halt Mitternacht da, wenn keiner auf dem Flur unterwegs ist. Ja, dann sagen die Bewohnerinnen und Bewohner, ist uns zu laut. Ja, das stört uns. Okay, also muss man schon mal gucken, andere Zeiten. Abends um 8 muss das Ding also jetzt durch die Flure rollen, wenn alle noch vor der Klotze hängen. Dann soll der auch selbstständig in den Fahrstuhl fahren, damit er zu seiner Reinigungsstation natürlich wieder in den Keller fahren kann, ja, oder in ein anderes Stockwerk. Da haben wir jetzt festgestellt, dass die Schlitze an den Fahrstühlen zu breit sind für die Rollen des Putzroboters. Ja, also das sind so Stolpersteine, die wir da aus dem Weg schaffen. Ja, es geht natürlich um Sprachdokumentation, es geht um Medikamentenmanagement, es geht um Bewegungserkennung. Das sind Dinge, die ganz, ganz wichtig sind. Es geht um Kommunikation, Dienstplanung. Und das natürlich, da gibt's ganz viel. Nur, die laufen alle nebeneinander her. Wir haben den Anspruch, dass da irgendwo eine Kreuzung ist, wo jede Info dann ihren richtigen Weg zu ihrem Bestimmungsort findet, nämlich in die Pflegedokumentation oder in den Dienstplan oder zur Kollegin, die wissen muss, dass man krank ist. Ja, und das ist eine Mammutaufgabe.
Und ja, also dafür sind 3 Jahre dann doch wieder ganz schön knapp. Ja,
Und was eine Riesenherausforderung war, du brauchst ja für alles, brauchst du ja fließend warm und kalt WLAN. Und ja. Das in einer Stärke, dass eine ganze Einrichtung komplett ausgeleuchtet ist. Ja, sonst steht unser Putzroboter in der Ecke und findet nicht mehr heim. Ja, weil er plötzlich im Offline-Betrieb oder Bereich ist. Und du brauchst für jede dieser neuen Techniken brauchst du WLAN. Und das hinzukriegen, dass wir überhaupt an die Glasfaser angebunden worden sind, das war kein Stolperstein, das war echt ein Felsbrock. Ja.
Jetzt ist die Korean-Stiftung ja, hat ihren Sitz in München. Ja. Das ist doch wahrscheinlich hin und wieder doch ein Vorteil, oder? Also ich meine, du kennst wahrscheinlich immer noch im politischen Bayern viele Adressen und viele Telefonnummern und kannst bestimmt hier und da mal einen Knopf schneller drücken, als es vielleicht andere tun könnten.
Ja, es gibt ja so den schönen Spruch, Netzwerk schadet nur dem, der es nicht hat. Ja, na klar, ich meine, wenn du 12 Jahre da politisch aktiv warst, dann kennst du natürlich viele Leute. Was vielleicht noch wichtiger ist, dass ich nach diesen 12 Jahren selbst immer noch bekannt wie ein bunter Hund bin. Und das öffnet schon auch Türen, dass man einschätzbar ist, auch für sein Gegenüber. Also es ist klar, wie ich politisch ticke. Oder ich halte ja auch mit meiner Meinung da nicht hinterm Berg. Das war ja auch für Korean eine spannende Erfahrung, damals mich zu fragen, ob ich das machen möchte. Ich habe dann gesagt, ich bin da sehr interessiert dran, aber what you see is what you get. Ja, ich verbiege mich nicht, um jetzt eine Stiftung zu leiten. Das würde ich auch für die Diakonie nicht tun oder für die Caritas. Ich verfolge da schon so oder habe da so meine innere Roadmap, wie ich zu dem Thema Pflege stehe. Und das ändere ich jetzt auch nicht, weil ich Vorstand der Korean-Stiftung bin. Das wussten die und da haben die sich drauf eingelassen. Und es ist von Vorteil, wenn man einschätzbar ist. Ja, also wenn man da auch eine klare Linie fährt und na klar kenne ich auch noch viele Leute und man kann da mal nachfragen und trotzdem ist es im Grunde genommen nicht einfach, Fördergelder zu kriegen oder Unterstützung zu kriegen. Da haben wir schon auch gut zu tun. Aber am Ende, es macht irrsinnig viel Spaß. Bin da sehr zufrieden.
2 Dinge noch, wo du vielleicht jetzt selber den Moment noch nutzt. Unter dem Dach der Stiftung existiert dein Podcast. Mhm. Vielleicht magst du darüber noch den einen oder anderen Satz verlieren. Und was ich vielleicht auch ganz cool finden würde, ihr habt ja auch den Award, den ihr jedes Jahr verteilt. Und soviel ich weiß, läuft jetzt gerade auch wieder die Bewerbungs- oder die Nominierungsphase. Vielleicht magst du auch dazu unseren Hörerinnen und Hörern was mit auf den Weg geben.
Ja, total gern. Also unser Podcast Fokus Pflege, das ist ein Podcast, der alle 2 Wochen erscheint. Und ich unterhalte mich mit Menschen, die im Bereich Pflege unterwegs sind, die ja da was Relevantes dazu zu sagen haben, die unterschiedlichen Perspektiven oder unterschiedlichsten Perspektiven, die aus den unterschiedlichsten Funktionen eben auch kommen, die einfach spannend sind. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß, weil ich finde, Kommunikation ist irrsinnig wichtig und sich mit Menschen zu unterhalten, weitet den Blick. Und ich finde, ich bin dankbar für jeden Menschen, der sich mit dem Thema Pflege konzentriert befasst und von seiner Warte versucht, das Thema anzuschieben und die Pflegewelt da auch ein Stück besser zu machen. Und die Menschen suche ich für meine Gespräche und ich lade auch jetzt hier an dieser Stelle sehr gerne Menschen ein, die sagen, boah, wir machen ein tolles Projekt oder da hätte ich was zu sagen. Bitte einfach gern melden. Es muss nicht Herr Dr. so und so oder Frau Professor so und so sein. Also jeder und jede.
Die dürfen aber auch, oder?
Die dürfen auch, die kommen auch zu Wort. Also es ist wirklich ganz, es ist so ein Kessel Buntes, der da im Grunde genommen im Podcast zu Wort kommt. Und da lade ich einen einfach gern, sich zu melden, wer da auch mal zu Wort kommen möchte. Ja, und dann gibt es unseren Stiftungs-Award. Und das ist was ich auch absolut liebe. Wir haben die Möglichkeit, im Rahmen des Deutschen Pflegepreises auf dem Deutschen Pflegetag, der jedes Jahr im Spätherbst in Berlin stattfindet, auf dem Deutschen Pflegetag eine Kategorie Preis zu vergeben, unseren Stiftungsaward. Und unsere Kategorie ist Vielfalt und Respekt in der Pflege. Und das finde ich in der heutigen Zeit einfach irrsinnig wichtig. Und wir sind dieses Jahr zum vierten Mal am Start, suchen Teams, Einrichtungen, Dienste, die irgendein tolles Projekt machen, die sagen, wir sind da richtig gut unterwegs. Wir haben da was zu bieten, sei es im Bereich Integration von Menschen mit Migrationshintergrund im eigenen Team oder die sagen, wir kümmern uns die queere Community unter unseren Bewohnerinnen und Bewohnern oder auch unter unserer Belegschaft. Wir sind da ganz offen unterwegs. Also das waren so die Bereiche, die wir bis jetzt nominiert haben. Oder was auch ganz toll war, wir hatten einen jungen Mann mit einem Down-Syndrom, den Moritz Oehme, der hat eine Ausbildung zur Betreuungskraft gemacht und wurde von seinem Arbeitgeber, diakonischen Träger, wurde der in den ersten Arbeitsmarkt übernommen und fest angestellt. Und das hat uns einfach wahnsinnig gut gefallen. Und das war auch einer unserer Preisträger. Im Moment läuft wieder die Bewerbungsfrist, ich glaube bis zum 1. Mai. Da laden wir ganz herzlich ein. Es ist richtig, richtig toll. Die Feier dann in Berlin auf dem Pflegetag. Es ist ein toller Abend und wird dann auch richtig gewürdigt, wer da nominiert wird. Unser Preis ist mit 2.000 Euro quasi dotiert und es wird ein Film von der Einrichtung gemacht, der dann auf dem Pflegetag auch gezeigt wird. Und ja, richtig große Bühne für den Preisträger oder die Preisträgerin. Wir freuen uns schon ewig drauf jetzt.
Sehr gut.
Sehr cool.
Ja, dann bewerben. Bewerben oder nominieren. Nee, wie ist es denn? Selbst bewerben oder nominieren lassen?
Kann man machen, wie man will, aber also wir haben es eigentlich schon so ausgelegt, dass man sich bewirbt. Also, dass man wirklich auch niemanden braucht, der für einen spricht, sondern dass man wirklich sehr selbstbewusst sagen kann, wir machen was richtig Gutes und das ist es wert, da einen Preis dafür zu bekommen. Und die Bewerbungsunterlagen, die findet man auf der Homepage, auf unserer Homepage www.korian-stiftung.de und da gibt's eine Rubrik Stiftungspreis und oder Stiftungsaward, ich weiß gar nicht genau, wie es drin steht. Genau, super. Und da kann man kommt man auf die Bewerbungsunterlagen.
Wonderful, ja.
Sehr cool.
So ist es.
Philipp.
So.
Wie sieht es aus?
Ich finde, das war ein traumhaftes Gespräch.
Das denke ich wohl auch. Obwohl, eine Frage hätte ich noch.
Ja, da bin ich gespannt.
Alles und immer abschließende Frage, liebe Elisabeth. Wie trinkst du deinen Kaffee?
Wie trinke ich meinen Kaffee? Ich trinke ihn mit aufgeschäumter Milch.
Kuhmilch?
Und, ja. Kuhmilch.
Könnt's, zwischen 2005 und 2017 konntest du es vielleicht, aber jetzt kann man es sagen.
Ich werde dir ein Geheimnis verraten. Es gibt ja so schöne Schubladen, ja. Also es ist eigentlich kein Geheimnis, aber es gibt so schöne Schubladen. Also die Grünen werden ja da immer so in die Schublade gesteckt. Veggie mindestens, eigentlich besser vegan, das passt besser in die Schublade rein. Kuhmilch gar nicht und vegan sowieso nicht, also es braucht irgendwie eine Nussmilch und so weiter. Ich breche aus diesem Muster ein bisschen aus, also ich bin nicht vegan, ich bin auch nicht Veggie und ich bin sogar Jägerin. Das heißt, ich gehe auf die Jagd und ich schieße Rehe und Wildschweine und kümmere mich auch ja um den Körper des Tieres. Das heißt, ich nehme die Tiere auch aus und so weiter. Und ich bin der Fels, also habe dafür viel Entsetzen schon gesorgt, dass Leute sagen, was, du als Grüne, wie geht denn das? Und ich bin der festen Überzeugung, mehr Bio als ein Rehbock, der im Grunde genommen beim Äsen geschossen wird, geht nicht, der nie einen Transportweg hatte, der immer in der Natur war. Und dadurch, dass ich gerne Fleisch esse, bin ich auch der Auffassung, dass das am Ende die logische Konsequenz ist und dazugehört. Ich muss natürlich auch dazu sagen, ja. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden. Mein Großvater war Jäger, mein Vater war Jäger. Also das ist mir jetzt nichts Fremdes, ja. Mhm. Und ich lebe hier auch sehr ländlich. Ich lebe quasi mitten in meinem Jagdrevier und ich habe auch Hühner bei mir auf dem Hof. Wir haben 8 Bienenvölker. Also ich bin da schon ein irrsinniges Landei. Und von daher, ja, also das war nur noch mal zum Umparken im Kopf. Ja.
Vielleicht hört Dr. Sven Simons zu. Das ist der Geschäftsführer von gesund.de. Die sitzen ja auch in München. Der ist auch Jäger. Mhm. Aber, ah, ja. Philipp Amthor, ja. Ist ja nicht auch Jäger?
Ja, der ist auch Jäger. Der ist auch Jäger. Also,
wie du gelacht hast.
Ja.
Das war jetzt schon.
Ja. Ja, es gibt doch diesen schönen Artikel, wo Philipp Amthor, ich glaube, im Spiegel war der, ist jetzt schon ein ganzes Stück her, wo er auch quasi da begleitet wird auf seinem, wo er seinen ersten Bock erlegt.
Ja, genau.
Ist sehr aufregend. Genau.
Ich denke immer, wenn man irgendwo Kuhmilch sagt und dann diese Reaktion, ich meine, du hast es gerade auch wieder so schön überspitzt, Philipp. Denke ich immer, ich habe gesagt Kuhmilch, nicht geschäumte Kalbsleberwurst. Also, wo ist das Problem?
Ja, also wie gesagt, ich bin da sehr naturnah unterwegs, auch sehr, sehr naturverbunden, aber wirklich so mit jeder Konsequenz.
Ich finde es cool.
Elisabeth, vielen, 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 vielen Dank. Das war
sehr, sehr gerne.
Super spannend, super
Stopp,
spannendes.
Stopp, Abbruch.
Stopp.
Jetzt, du wolltest was erklären, irgendwelche Federn, Dachfedern?
Richtig.
Okay, also erst die Windfeder. Also die Windfeder, auch Giebelbrett, Windbrett oder Ortbrett genannt, ist allgemein ein dünnes und schmales Brett, das den Dachüberstand am Ortgang von unten verkleidet. Also, jeder kennt das Dach. Wie es da in dem 45 Grad oder wie das halt auch immer gestimmt ist. Und wenn man quasi unten am Haus steht und nach oben guckt und das Dach, das letzte Brett, das ist die Windfeder, die verhindert das Eindringen von Wind und Wasser an dieser Stelle. Nennt man Windfeder, wie gesagt, oder Giebelbrett, Windbrett, Ortbrett.
Wunderbar. Vielen Dank so. Für diese Aufklärung. Und jetzt ist noch eine Sache ist ungeklärt. Und du hast bestimmt gedacht, dass die Westbahn-Proteste, wir müssen noch kurz feststellen, ob Sören da schon gelebt hat oder nicht.
Startbahn
West. Also die wurde gebaut, glaube ich, bis in die 80er rein, oder? Ich habe das eben habe ich es irgendwo in Google eingetippt und habe es noch nicht. Moment, also, hier habe ich es noch. Die Startbahn 18 West ist ein zwischen 1962 und 1984 geplanter und gebauter, ausschließlich für Flugzeugstarts genutzter Runway des Flughafens Frankfurt-Rhein-Main, dessen Verwirklichung zu Beginn der 80er Jahre zu einem Kulminationspunkt von Auseinandersetzungen zwischen der Staatsmacht und ... kam. Also in den 80er Jahren gab es die Auseinandersetzungen.
Kann ich mich nicht mehr dran erinnern, war ich 5.
Aber hey.
Ja, ich war schon geboren.
Dann hätten wir es auch geklärt. Elisabeth, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr, sehr gerne. Das hat ganz viel Spaß gemacht.
Das freut uns. Uns auch. Richtig viel. Wirklich. War richtig, richtig cool. Hat mir echt gut gefallen. Danke dir.
Okay. Dann wünsche ich euch alles Gute und
dir auch
viele schöne weitere Podcasts, die ich von euch hören darf. Und lasst es euch gut gehen. Gute Besserung.
Danke.
Und guten Schlafrhythmus, Philipp.
Danke.
Ciao. Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von Noventi Care.